Woche.
Invité vom Dach.
Invité vom Dach bei Maurice Molitor als loden Balkan-Expert Florian Bieber.
Devin Einisch schon gesagt, bei Invitation vom Institut Pierre Werner zu Lützburg. Guten Morgen, Herr Bieber.
Guten Morgen.
Wir wollen also in den nächsten Minuten über den Westbalkan reden, aber gibt es den Westbalkan überhaupt? Das hieß ja, dass die sechs Länder, Serbien, Montenegro, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Albanien, sich sehr ähnlich wären, was sie natürlich nicht sind.
Ja, ich glaube, das Einzige, was sie jetzt im Moment vereint, ist, dass sie alle in die Europäische Union wollen. Das heißt, das sind diese Länder, die es noch nicht geschafft haben, in den letzten 20 Jahren beizutreten. Kroatien gehörte auch dazu, aber Kroatien hat es ja vor 10 Jahren geschafft, in die Europäische Union zu kommen. Das heißt, es gibt natürlich die gemeinsame Vergangenheit, das sozialistische Erbe und diesen langen Transformationsprozess. Aber was sie jetzt immer wirklich vereint, ist, dass sie an der Tür zur Europäischen Union klopfen.
Aber es gibt große ethnische, religiöse Unterschiede auch zwischen den einzelnen Ländern. Sie sind auch in ihrer demokratischen und wirtschaftlichen Entwicklung auf sehr unterschiedlichen Levels.
Ja, ich meine, wirtschaftlich sind sie natürlich alle sehr viel schwächer, stehen sie sehr viel schwächer da als die Staaten der Europäischen Union und auch die Nachbarstaaten. Aber es gibt auch dort großes Gefälle zwischen Ländern, denen es relativ gut geht im Verhältnis, Montenegro mit viel Tourismus und Ländern wie Kosovo, die sich sehr viel schwerer tun. Und auch der Status der Demokratie ist sehr unterschiedlich. Es gibt sehr Staaten wie im Kosovo, wo es durchaus eine lebhafte Demokratie gibt, oder in Serbien, wo man sagen muss, dass es leider ein mehr autoritärer Staat geworden ist.
Gemeinsam ist den Ländern also das Interesse an einem Beitritt zur EU. Mit Montenegro wurden die Beitrittsverhandlungen 2012 eröffnet, mit Serbien 2014. Mit Nordmazedonien und Albanien wird offiziell seit Juli 2022 verhandelt. Aber das geht alles nur sehr schleppend voran. Woran liegt's, beziehungsweise an wem liegt's?
Naja, die Schuld liegt auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite der Europäischen Union als auch in den Ländern selber. Das heißt, das Angebot beizutreten wurde ja vor 20 Jahren gestellt in Thessaloniki, 2003, und nur Kroatien hat es geschafft, beizutreten. Die anderen Staaten tun sich deshalb so schwer, einerseits, weil die Europäische Union oftmals anderer Prioritäten gehabt hat. Es gab zu viele Krisen in der Zwischenzeit, um sich wirklich dieser Erweiterung zu widmen. Und dann gibt es immer wieder einzelne Mitgliedstaaten, die blockieren. Gerade Nordmazedonien wurde blockiert viele Jahre durch Griechenland. Es wollte, dass der Name sich ändern sollte. Das hat es dann geändert 2018, wie wir auch gehört haben in dem Beitrag vorher. Und dann hat es Frankreich blockiert und jetzt blockiert es gerade Bulgarien. Und das heißt, diese Blockade von einzelnen Staaten macht es sehr schwer für diese Staaten, die Motivation beizubehalten. Aber es gibt viele Probleme in den Ländern selber, das ist gar keine Frage.
Aber ist es den Europäern wirklich ernst gemeint?
Die Frage ist, wer sind die Europäer? Es gibt natürlich viele Staaten, die meinen das sehr ernst. Sie wollen den Beitritt. Es gibt Länder wie Österreich, aber auch in Deutschland, Italien gibt es große Unterstützung dafür. Es gibt andere Länder, wo die Unterstützung sehr schwach ist. In den Niederlanden beispielsweise oder auch in Frankreich manchmal. Aber wenn man sich anschaut, das Versprechen wurde gemacht. Das heißt, es wurde klar gesagt, die Länder haben eine europäische Zukunft. Und wenn man sich die Landkarte anschaut, ist es ja wirklich der europäische Innenhof. Es ist ja eben nicht außerhalb der EU, sondern es ist umgeben von der Europäischen Union.
Wir haben im Beitrag auch gehört, dass das Interesse in den Ländern an einem EU-Beitritt dennoch sinkt. Ist für Sie denkbar, dass diese Länder sich irgendwann von ihrem europäischen Traum verabschieden, wenn es noch zu lange dauert?
Ich glaube, wir sehen zwei Tendenzen. Die eine ist in einem Land wie Serbien beispielsweise, wo von staatlicher Seite ganz bewusst auch antiwestliche Propaganda vertrieben wird, also wo immer wieder gegen den Westen gehetzt wird. Dort ist die Unterstützung mittlerweile unter 50%. Das heißt, mehr Leute wollen BRICS beitreten als der Europäischen Union in Serbien. Aber das ist wirklich Produkt von einer Regierungslinie, die offiziell vorgegeben wird. In den anderen Staaten ist die Unterstützung noch sehr hoch, also sehr viel höher als in Staaten, die beigetreten sind. Aber was die Leute langsam, das haben wir auch in dem Beitrag von Mazedonien gehört, dass die Menschen nicht mehr glauben, dass es passieren wird. Das heißt, sie wollen, aber wenn man sie fragt, wann glauben sie, dass sie Mitglied der Union werden, dann sagen sie nie oder in 20 Jahren. Das heißt, man hat die Hoffnung aufgegeben und das heißt, man macht auch keinen Druck mehr an die eigenen Politiker zu sagen, ihr müsst alles das tun, was notwendig ist, um Mitglied zu werden.
Warum wäre ein zügiger Beitritt dieser Länder denn im Interesse der EU?
Naja, das eine ist die Geografie, das heißt, die Länder sind eine Lücke in der Europäischen Union und aus dieser Lücke heraus entstehen Risiken. Erstens, weil dieses Versprechen gegeben wurde, die Enttäuschung, die Frustration, dass man nicht Mitglied der Europäischen Union wird, schafft Unmut, schafft auch eher das Gefühl, dass man woanders hinschaut. Es ermutigt jene Politiker, die sagen, wir brauchen Europa nicht, wir brauchen die Union nicht, lass uns nach Russland, nach China, in die Türkei schauen. Und es gibt auch ein Einflusstor für diese Länder, wirtschaftlich, politisch, militärisch Einfluss auszuüben. Und das ist eher destabilisierend für Europa.
Aber warum sollte sich die EU ein, Zitat, Pulverfass antun?
Das Pulverfass ist ja nicht von innen gemacht, sondern von außen gemacht. Das heißt, das Pulverfass, und ich benutze den Begriff, weil ich eigentlich damit sagen will, dass es die Vernachlässigung der Region, die es zu einem Pulverfass macht. Die Region der Westbalkan ist kein natürliches Pulverfass. Die Menschen großteils wollen in die Europäische Union, sie wollen in demokratischen Staaten leben und Zehntausende gehen jedes Jahr weg und gehen in EU-Staaten, nicht nur weil es dort besser ist wirtschaftlich, sondern weil sie einfach nicht einen Arzt bestechen wollen, um eine normale Behandlung zu bekommen, weil sie nicht gezwungen werden wollen, einer Partei beizutreten, um Lehrer zu werden. Und all diese Sachen bringt sie dazu, nach Österreich, nach Deutschland, nach Luxemburg auszuwandern. Und das zeigt eigentlich, dass die Bevölkerung eben nicht das Pulverfass ist, sondern dass es diese Lücke ist, die dieses Pulverfass erzeugt.
Ich habe diesen Begriff benutzt, in Anspielung natürlich auf den Titel Ihres neuen Buches mit eben diesem Titel Pulverfass Balkan. Pulverfass heißt ja, dass ein Funke genügt, um die Region zum Explodieren zu bringen. Würden Sie einen Krieg dennoch ausschließen?
Ich glaube, ein Krieg in dem Sinne, wie er in den 90er Jahren stattgefunden hat, ist heute einfach nicht mehr realistisch. Einerseits sind die Menschen nicht mehr da, die einen solchen Krieg führen können. Gerade Junge sind weggezogen und Krieg wird meistens von jungen Männern ausgefochten. Man muss auch bedenken, die meisten Staaten sind NATO-Mitglieder, vielleicht nicht EU-Mitglieder, aber Albanien, Montenegro, Nordmazedonien sind NATO-Mitglieder. Das schafft Sicherheit. Es bleibt also nur noch Serbien, Bosnien, Herzegowina und Kosovo übrig sozusagen. Und selbst da sind zwei Staaten unter internationaler Friedensprotektion. Es gibt die EU-Mission in Bosnien, es gibt die NATO-Mission in Kosovo. Das schafft Sicherheit, aber es gibt immer wieder Zwischenfälle. Und gerade fast genau vor zwei Monaten gab es im Kosovo einen Zwischenfall, bei der schwer bewaffnete serbische Gruppen auf kosovarische Polizisten gestoßen sind. Es gab Todesopfer. Und diese Art von Zwischenfällen, die sind durchaus realistisch und vorstellbar, aber kein großer Krieg.
Lassen Sie uns ein bisschen näher über Serbien reden, das größte dieser Länder. Warum sollte sich, um die Frage nochmal anders zu stellen, warum sollte sich die EU dieses Land antun, das sich eines Tages sehr gut vorstellbar zu einem weiteren Ungarn entwickeln könnte?
Serbien ist bereits ein Ungarn, wenn man sich die politische Lage im Land selber anschaut.
Es ist eine Autokratie.
Es ist ein autokratisches Land. Es ist ein Land, in dem der Präsident alle Medien kontrolliert, fast alle Institutionen kontrolliert. Es gibt sehr wenig Raum, kritische Meinungen zu äußern in dem Land. Das heißt, unter seiner Führung ist es schwer vorstellbar, dass Serbien der Europäischen Union beitritt. Das ist, denke ich, undenkbar. Auch wird er nicht bereit sein, die Kompromisse mit Kosovo zu machen, um der Union beizutreten. Das ist ganz klar. Das heißt, es geht nicht zu sagen, die Länder müssen um jeden Preis, egal wie sie aufgestellt sind, der Union beitreten. Aber man muss ein realistisches Angebot machen, ein ernst gemeintes Angebot machen. Und natürlich, wenn die Länder sie nicht erfüllen, wenn sie regiert werden, wie Orbán Ungarn regiert, dann kann es für sie keinen Platz in der Union geben.
Die Serben sind sehr russlandfreundlich. Ironischerweise ist Belgrad in den letzten Monaten oder zwei Jahren zu einem Hotspot für Putin-Flüchtlinge geworden. Birgt das eigentlich Konfliktpotenzial? Es leben viele tausend russische Flüchtlinge jetzt in Belgrad zum Beispiel.
Ja, mittlerweile sind in Belgrad alleine 150.000 Russen, das heißt etwa 10% der Bevölkerung sind Russen, aber es sind ironischerweise nicht die Russen, die sich die serbischen Nationalisten immer gewünscht haben. Genau. Denn dieses Jahr beispielsweise bei der Pride Parade in Belgrad war die höchste Zahl von Teilnehmern jemals und deshalb, weil viele Russen teilgenommen haben. Das heißt, die Russen, die in Belgrad sind, sind großteils keine Putin-Freunde und der Sicht nicht unbedingt ein Konfliktpotenzial für die EU, sondern eher eine Enttäuschung für serbische Nationalisten, die sich eher Putin-affinere Russen gewünscht hätten.
Das könnte sich ja im Zuge der Entscheidung, die gestern gefallen ist, sogar noch verstärken. Unter diesen russischen Flüchtlingen sind offenbar sehr viele gut ausgebildete junge Hightech-Leute. Zeitgleich verlassen, Sie haben es schon gesagt, immer noch sehr viele junge, gut ausgebildete Menschen, nicht nur Serbien, sondern alle Länder dieses Westbalkans. Das ist auch ein richtiges Zukunftsproblem für diese Staaten, oder?
Ja, die Staaten werden mittlerweile fast zu Einwanderungsländern. Das heißt, es sind lange, jahrzehntelang Länder gewesen, aus denen man auswanderte in den 60er Jahren nach Deutschland, nach Österreich, später auch in andere Weltregionen, auch durch den Krieg. Und mittlerweile ist es so, dass es dort kaum noch genug Arbeitskräfte gibt. Das heißt, wenn China dort Fabriken eröffnet, beispielsweise importieren sie gleichzeitig die Arbeiter mit. Und man sieht auch in Belgrad mittlerweile sehr viele Arbeitskräfte aus Südostasien, aus der Karibik, die dort arbeiten, weil es einfach nicht mehr genug Serben gibt, die ganze Arbeit machen können. Das heißt, es ist der Wandel, den wir in der Europäischen Union und vielleicht in Südeuropa vor 20, 30 Jahren erlebt haben und hier in Luxemburg oder in Deutschland oder in Österreich vor 50 Jahren.
Ja. Europa zögert, Europa trödelt, damit überlässt die EU anderen das Terrain, quasi kampflos. Haben die Russen zum Beispiel ein strategisches Interesse an diesen Ländern im Westbalkan oder geht es ihnen vor allem darum zu verhindern, dass Europa sich zu sehr breit macht?
Also im Gegensatz zur Ukraine oder Moldau hat Russland nicht wirklich weder die Motivation noch die Möglichkeit, militärisch beispielsweise die Region zu dominieren oder zu kontrollieren. Es geht sehr viel mehr darum, die Schwächen der Europäischen Union aufzuzeigen, die Union zu schwächen, die Einheit der Union zu schwächen, ein bisschen die Prozesse dort zu stören. Russland hat versucht beispielsweise die NATO-Mitgliedschaft von Nordmazedonien und von Montenegro zu torpedieren. Das heißt, es geht eher darum, die Union schwach aussehen zu lassen.
Zu ärgern,
zu provozieren und die Gegner der Union zu unterstützen, zu ermutigen, ihnen ein bisschen Munition zu geben und letztlich die Projektionsfähigkeit der Union zu untergraben.
Auch China nutzt das Vakuum, um sich breit zu machen. Die Chinesen haben vor allem ein wirtschaftliches Interesse in der Region, oder geht das darüber hinaus?
Also es gibt einerseits die wirtschaftlichen Interessen. Deshalb denke ich auch, dass China grundsätzlich langfristig nicht gegen eine Mitgliedschaft der Länder in der Europäischen Union ist. Aber gleichzeitig untergräbt sie das, weil sie investiert in Technologien, die oftmals nicht die Standards der Europäischen Union erfüllen, gerade in sehr schmutzige Industrie, in schmutzige Kraftwerke, in Infrastrukturprojekte, wo man keine Umweltverträglichkeit untersucht. Das heißt, sie schafft auch durch die Investitionen teilweise wirtschaftliche Abhängigkeiten. Und diese Abhängigkeit wird vielleicht noch nicht politisch genutzt, aber sie kann genutzt werden. Wir sehen immer wieder Politiker auch in der Region, die dann chinesische Positionen international verteidigen. Also auch gerade Serbien beispielsweise unterstützt immer chinesische Positionen im Sicherheitsrat oder in den Vereinten Nationen. Das heißt, wir sehen also, dass dort möglicherweise eben auch ein politischer Einfluss folgen kann.
Ja, und dann gibt's noch die Türkei, die Moscheen finanziert. Letzte Frage vielleicht, wie wurde in den Ländern des Westbalkans die Diskussion über einen raschen Beitritt der Ukraine zur EU diskutiert? Wurde das mit Eifersucht aufgenommen oder?
Ja, also manche haben gerade in Bosnien oder so waren eifersüchtig oder waren enttäuscht, dass sie sozusagen übersprungen wurden. Andere sagten mir, ja, die Ukraine haben noch den Enthusiasmus, in die Europäische Union zu kommen. Die sollen erstmal 20 Jahre warten wie wir und dann werden sie genauso zynisch sein, wie wir das mittlerweile geworden sind. Aber man könnte auch sagen, es gibt auch eine Chance für die Länder zu sagen, mit dem Enthusiasmus für die Ukraine kann man vielleicht auch leichter oder mit mehr Perspektive in die Union kommen.
Abschließend möchte ich noch einmal hinweisen auf Ihr neues Buch Pulverfass Balkan mit dem Untertitel Wie Diktaturen Einfluss nehmen. In Europa erschienen im CH Links Verlag. Herr Bieber, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
An den Interview, den Dalograd, Herr Irunut, könnt ihr auch nachher lauschen, wenn es euch am besten geht. Wir mal fahren das gleich auf 100,7.lu. Das Feierl bis 8. Zuerst mal Chefin Nathalie Morgenthaler, also als 8 gewählt, ob der CSV südlich für den Gilles Roth an die Chambre noch gereckelt. Marlène Clement hat sich mit der neuen Deputiert über ihren beruflich an politischen Parcours an, über die Prioritäten. Ein erhellendes Porträt, hier da gleich.